Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live zu unserem heutigen Duell mit Express-Herausgeberin Eva Schütz. Hallo.
Schönen guten Abend.
Und Gerald Groß.
Servus, Niki.
Großes Thema des heutigen Tages ist natürlich der Freispruch von Sebastian Kurz. In allen Punkten freigesprochen. Hat viele Selbstvertraute von Sebastian Kurz überrascht, dass es heute zu diesem Freispruch gekommen ist? Du bist selber Juristin, hat es dich überrascht?
Juristisch hat es mich überhaupt nicht überrascht, weil so ein Schuldspruch, wie er da in erster Instanz erfolgt ist, juristisch ja völlig unhaltbar ist. Was hat man ihm vorgeworfen? Man hat ihm vorgeworfen, dass er seine Ausführungen nicht weitreichend genug waren. Man hat diskutiert, ob es nach dem Jahr eine Pause gegeben hat oder nicht. Und wenn man den Sachverhalt kennt und das Protokoll liest, dann weiß man, dass Sebastian Kurz ja in seiner Antwort unterbrochen wurde, nämlich von der Abgeordneten Crisper. Im Urschuss ist es ja so, dass jede Fraktion eine bestimmte Minutenanzahl an Redezeit hat. Die Abgeordnete Crisper war mit ihrer Redezeit am Ende, weswegen der Verfahrensrichter dann gesagt hat, sie darf ihre Anschlussfrage, mit der sie ihn unterbrochen hat, nicht mehr stellen. Und so wurde diese Frage nicht beantwortet, weil das Fragerecht eben an die nächste Fraktion gegangen ist. Also daraus dann zu konstruieren, dass die Antwort nicht weitreichend genug war, also eigentlich eine Deliktsverwirklichung durch Unterlassung, die ja ohne dies, also bei einer Unterlassung braucht sie immer, müssen ja die Merkmale noch stärker vorhanden sein. Es ist ja ein Unterschied, jetzt um ein plakatives Beispiel zu bringen, ob ich jemanden erschlage und in den Straßengraben lege und der ist tot, oder ob ich an einem Straßengraben vorbeigehe, ich sehe, dort liegt ein Schwerverletzter und ich sage, okay, interessiert mich nicht, geh weiter und anschließend ist er auch tot. Also es sind ein bisschen andere Maßstäbe anzulegen. Unterlassung ist nie das Gleiche, wie wenn man die Tat tatsächlich sozusagen aktiv begeht. Das sind andere Maßstäbe anzulegen. Und aus diesem Unterlassen, weil man diese Antwort nicht weit genug ausgeführt hat, was man allerdings auch nicht können hätte, wenn man unterbrochen worden ist. Also daraus dann eine Tatbestandsverwirklichung zu konstruieren, das ist rechtlich schlicht nicht haltbar. Man muss sich auch überlegen, was das dann für Auswirkungen hätte auf alle anderen Delikte, wenn man so einen geringen Maßstab an Verschulden anlegt. Dann hast du ja eine Ausweitung in allen möglichen Bereichen, wenn du das konsequent weiterverfolgst, was ja die erstinstanzlichen Gerichte komplett überfordern würde. Also aus einer rechtlichen Perspektive konnte dieses Urteil nicht halten. Allerdings hätte man auch geglaubt, dass man jetzt in der ersten Instanz nicht unbedingt einen Richter hat, der disziplinarrechtlich verurteilt ist, weil er mit dem mehr oder weniger auch politischen Gegner Peter Pilz kooperiert in der Form, dass er ihm Informationen weitergibt. Also irgendwann hat man sich gedacht, offenbar ist in der Republik alles möglich, und heute hat man dankenswerterweise gesehen, alles eben doch nicht, weil wie gesagt, rechtlich ist es überhaupt nicht überraschend, sowas kann eigentlich nicht halten, aber man ist irgendwie schon so ein bisschen abgebrüht, dass man sich denkt, naja, wer weiß, vielleicht hält es doch.
Aber rechtlich hat sich nichts überrascht, aber hat es dich trotzdem überrascht, weil eben in der ersten Instanz dieses doch verhältnismäßig hohe Urteil war mit 8 Monaten.
Ja, auch da eine völlig absurde Strafausmaß. Normalerweise gibt es da überhaupt eine diversionelle Erledigung oder vielleicht eine geringe Geldstrafe. Also das war ja auch eine Überraschung, wo man als Beobachter gesagt hat, auch das ist ja völlig unverhältnismäßig, wenn man sich diese, wenn auch nur bedingte Haftstrafe jetzt anschaut im Verhältnis zum Körperverletzungsdelikt oder so. Also völlig unverhältnismäßig. Insofern hat es mich jetzt wirklich auch nicht überrascht, dass da jetzt ein Freispruch erfolgt ist. Und das OLG ist natürlich schon auch bedacht, sozusagen die Rechtspflege einzuhalten, dass es auch tatsächlich jetzt nicht solche Urteile gibt, die einfach juristisch und rechtlich unhaltbar sind.
Hat es dich überrascht, der Freispruch? Oder hast du, ähnlich wie die Eva, vertrittst du die Meinung, dass es rechtlich an sich eine klare Sache war?
Also seitdem die NEOS-Abgeordnete Crisper diese Anzeige eingebracht hat, habe ich diese Meinung vertreten, dass das ein unlauteres Mittel ist, eine politisch zu führende Debatte über politische Verantwortung vor den Richter zu zehren. Und am heutigen Tag, wo Sebastian Kurz rechtskräftig freigesprochen worden ist, in einem Verfahren, das ihm wahrscheinlich oder der Republik Österreich hunderte, tausende Euro gekostet hat an Anwälten etc., das ausgegangen ist wie ein Hornberger Schießen, frage ich mich gleich in der ersten Antwort, was passiert jetzt eigentlich mit dieser Dame, geschützt durch die Immunität, nämlich Frau Crisper von den NEOS, die hier mit ihrer Anzeige eine justizielle Mühle in Gang gesetzt hat, die am Ende bedeutet, dass ein Bundeskanzler zurückgetreten ist, als Parteichef zurückgetreten ist, er aber Jahre vorverurteilt wurde, verfolgt wurde, Kosten wie gesagt, in unschätzbarer Höhe für Rechtsanwälte und Gutachter draufgegangen sind. Und ich frage mich wirklich, ob wir so weiter tun wollen, dass wir die politisch notwendige Debatte vor Gericht austragen. Wir sehen das in Deutschland, da geht man gegen missliebige politische Gegner auch vor Gericht vor oder beim Verfassungsschutz. Wir sehen das in Österreich, der Hanger im Übrigen, und da lasse ich die ÖVP nicht aus der Ziehung. Der Klobinsel für Arme von der ÖVP hat im Übrigen auch den Herrn Kickl angezeigt, mit der gleichen Nummer. So, und ich frage mich, warum die Damen und Herren nicht mehr Manns und Frau genug sind, die politische Debatte zu führen. Mir fällt beim Sebastian Kurz politisch viel ein. Koste es, was es wolle. 100 Milliarden Euro. Eine Corona-Politik jenseits von Gut und Böse. Eine Balkanroute, die nicht geschlossen ist. Bis heute nicht. Schicken jeden Tag Hunderte ein, nein, von seiner sogenannten Balkanroute. Nein, was?
Naja, das ist jetzt schon...
Naja, er ist ein Schmähtandler, nur einmal, er ist ein Schmähtandler. Der ist wie Siegfried und Roy für Arme. Ja? Heute in Türkis, ja, hat geglaubt, er kann die hunderttausenden Menschen verschwinden lassen mit dem Zauberstab und dann sind sie erst wieder alle reingekommen. Ja. Über das gehe ich gern diskutieren.
Auch Herbert Kickl als Innenminister
aber hat sie geringst zu Sebastian Kurz mit 100.000 Ankünften heute nur 13.000 Ankünfte gegeben. Was, die Zahlen lügen nie.
Die waren ja gleichzeitig
in der Regierung. Wie der Herbert Kickl nicht mehr Innenminister war, war der Kanzler weiterhin Kanzler und hat mit den Grünen weiterhin die Wir schaffen das Politik von der Frau Merkel gemacht, der kleine Multikulturalist, nachdem er zuerst 2015 als Außenminister gesagt hat, Angela, darf ich dir die Büsten halten, nein, etc. Und dann hat er gesagt, nein, Angela will ich nicht mehr, Angela will, weil es opportun war. Er ist ein Opportunist, er ist ein Schmähtandler, alles drum und dran, aber er ist kein Krimineller. Und das ist heute festgestellt worden. Aber dass er politischer Heuchler ist, entschuldige, das steht für mich außer Frage.
Man kann ja verschiedener politischer Meinung sein, aber prinzipiell, wie gesagt, Innenminister war damals Herbert Kickl, da sind die Zahlen zurückgegangen, die sind aber dann auch unter Karl Nehammer nicht wieder deutlich hinaufgegangen. Auch Corona, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, 2022
überhaupt so. 2022 war der Ukraine-Krieg.
Und da war der Sebastian Kurz schon weg.
Der arme Bastian.
Das glaube ich schon auch ein bisschen mit Fakten.
Schon beim Herbert Schnitzer im Grötental, da lässt schon Figur von Heiligen.
Ich habe schon eine Hierarchie. Steht bei mir im Schlafzimmer ganz oben.
Ja, aber was? Eva, den Sebastian solltest du aber nicht in Nachtscherben stellen. Stell ihn aufs Nachtkastel, nicht in Nachtscherben.
Wir haben schon sanitäre Versorgung mit fließendem
Wasser. Nein, weiß ich nicht. Du wirst es nicht für mich halten. Mach so lieb, der Sebastian-Fanclub. Jetzt reiten sie wieder wie die Gespenster.
Kommen wir zur Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die diese Anklage erhoben hat. Mehr als 1.000 Seiten Ermittlung sagt. 108 Seiten war dann die Anklage dick. 30 Zeugen einvernommen, 12 Verhandlungstage. Viele haben sich da auch gewundert und haben gesagt, für eigentlich ein relativ überschaubares Delikt doch ein ziemlicher Aufwand. Ist das nicht auch eine Riesenblamage für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft?
Man muss die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirklich mal in ihrer Gesamtheit sehen, weil was wir hier machen ist, wir greifen jetzt einen Sebastian Kurz heraus oder irgendwelche Persönlichkeiten, die wir aus Politik und Wirtschaft kennen, aber die WKStA hat von ihrer Gründung 2009 bis 2021 11.000 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Mhm. Also das ist ja nicht nur so, dass das nur irgendwelche Prominenten betrifft, sondern die machen das ja wirklich in großen Rahmen. Es gibt zigtausende Beschuldigte und die Rate der Verurteilten ist wirklich erschreckend gering, weil es sehr viele Verfahren gibt, wo es einfach dieser Beschuldigtenstatus über Jahre aufrechterhalten wird, die dann auch gar nicht unbedingt tatsächlich zur Anklage kommen. Also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt ist eine riesen Verfolgungsmaschinerie, aber nicht nur für einen Kurz und für andere Politiker und Wirtschaftsgrößen, sondern auch für ganz normale Bürger. Und ich glaube, das hat man sich noch nicht ganz vergegenwärtigt, wie dieses Vehikel läuft und wie viel Kompetenz die haben und wie die auch ihre eigene Kompetenz sehen. Und am Ende des Tages muss man sagen, HC Strache, ich habe es heute schon einmal erwähnt, kann man mögen oder nicht, aber Tatsache ist, dass auch der noch immer nicht rechtskräftig verurteilt wird. Und der ist jetzt bei Verfahren Nummer 11 angezettelt von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sepp Bröll, damals Hausdurchsuchung, das war damals, glaube ich, sogar der Geburtstag seiner Frau, um 6 in der Früh, weil der Jäger ist und Gewehre hat, ist damals die Weka gekommen und hat sogar das Gartenhaus auseinandergenommen. Der ist nicht einmal einvernommen worden und ist dann das Verfahren eingestellt worden. Also das sind schon Zustände, wo man sagen muss, das ist eigentlich untragbar.
Aber für eine Hausdurchsuchung brauchst du einen Richter, der es unterschreibt. Ich sag's nur, bei der Gelegenheit, okay? So.
Ja.
Nein, ich sag's nur. So,
dass es da gewisse Verbindungen gibt.
Nein, brauchen wir auch nicht reden. Aber ich möchte die Geschichte aufrollen. Die Geschichte war, Christian Pilnatschek, Gott hab ihn selig, und Sebastian Kurz freigesprochener Märtyrer der türkisen Volksbewegung.
Mit Statue in meinem
der Volksbewegung mit Statue im Nachtschirm bei dir zu Hause.
Ich habe keine Nachtschirm. Ich möchte das jetzt wirklich ganz massiv bestreiten.
Zur allabendlichen Anbetung. So,
kein Nachtschirm.
Der hat, der Bilnacek und der Kurz haben gesagt, wisst ihr was, die WKSDA bringen wir um. Okay? So haben die beiden sich das ausgemacht. Und die ÖVP hat auch gesagt, nein, das ist alles eine Scheißpartie, die bringen wir um. Da war der Geier drinnen, das sind nur Rote, das sind nur Grüne, die bringen wir um. Und das, was die WKSDA gemacht hat, die hat gesagt, bevor uns der Basti uns umbringt, bringen wir ihn um. Und ist hergegangen und hat gesagt, so, Basti, Hausdurchsuchung Blümel, Danilo Kunha, Kinderwagen, Laptop, du kannst dich erinnern, der gebeitelte Schmidt, ja, Thomas Schmidt, ja, 40.000 Fotos.
Okay, das ist mit dem Presserat nicht mehr vereinbar. Der gebeitelte Schmidt.
Ja, so. Er hat gebeutelter gemeint, oder?
Gebeutelter, ja, der gebeutelte Schmidt.
Das war nur das steirische.
Ja.
Dialekt.
Ja, wir reden alle in der Steiermark. Das musst du schon verstehen.
Ja.
So, also, gut. Dann die ganze ÖVP, Löger, Bröll, alles drum und dran und hat die ÖVP eingedeckt mit Hausdurchsuchungen und ich weiß nicht was alles. Erinner dich an die Generalsekretärin Schwarz, die gesagt hat, binnen der nächsten 48 Stunden kommt eine Hausdurchsuchung und genauso. Und einmal gleich allen erklärt, wir haben alles weggerammt.
Ja, das war damals so. kein Akt der Hochintelligenz, muss man sagen.
Naja, aber das in der ÖVP das Zentrum der geistigen Obdachlosigkeit ist, dafür kann ich eh nichts. Das ist ja in Wahrheit die Caritas für Intelligenzlose, ja, die ÖVP. Aber jetzt
nur noch gedoppt von der SPÖ, oder?
Die zwei sind sich relativ ähnlich. Die SPÖ und ÖVP teilen sich eine Gehirnzelle immerhin und das sehr erfolgreich seit über 50 Jahren. So, aber jetzt retour. Und daraufhin haben sich beide gedacht, einer bringt den anderen um. Die WKSDA saß am längeren Ast und hat gesagt, dann bringen wir den Kurz um. So, heute hat sich das Blatt gedreht, aber was ist in der Endkonsequenz übergeblieben? Der Herr Blümel ist nicht mehr Finanzminister. Und bei Herrn Blümel müssen wir uns wirklich entschuldigen, weil den habe auch ich durch den Kakao gezogen und der hat sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen.
Das alles muss man eingestellt. Bitte, muss man sagen.
Alles eingestellt, keine Verfahren, keine Anklagen. Und bei dem hat man die schärfste Waffe in Gang gebracht, nämlich eine Hausdurchsuchung. Und das ist eine Sauerei. Das ist eine echte Sauerei, was man dem Blümel angetan hat. Und ich bin auch nicht der Chefvertreter von Herrn Blümel. So. Und beim Kurz, in Wahrheit, der Schaden ist angerichtet, er ist nicht mehr Kanzler, ist nicht mehr Parteiobmann, vielleicht hätte er es bis heute bleiben können. Ja, so.
Ja.
Also, der Schaden ist ja angerichtet, der ist ja passiert. Also, die WKSDA hat hier schon, um mich wieder dann im Chor mit der Eber versöhnlich zu zeigen, sie hat dann schon Schindluder betrieben.
Aber der Treppenwitz ist ja der Geschichte ist ja, dass die WKSDA so damit beschäftigt war, den Sebastian Kurz als Kanzler wegzubekommen. Und bei den nächsten Wahlen hat sie einen Wahlsieger gehabt und der hat Herbert Kickl geheißen, dass der jetzt nicht Kanzler ist, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber man hat sich so bemüht, den so Rechten und Sebastian Kurz wegzubekommen, um eigentlich Herbert Kickl auch groß zu machen. Und das ist ja fast schon wieder lustig, weil offenbar hat man sich gedacht, jetzt kommt ein Sozialdemokrat wieder nach vorne. Die haben sich allerdings selber, keine Ahnung, irgendwo hin nivelliert, wo man sie kaum mehr sehen kann. Und jetzt steht Herbert Kickl vor der Tür, jetzt nicht als Kanzler, aber in den Umfragewerten.
Das heißt schon, 36%, ne? Das heißt schon, dass deiner Meinung nach die WKSDA parteipolitisch agiert. Also du bist der Meinung, die hat einen klaren, sozusagen ideologischen Antrieb, warum sie manche verfolgt und andere nicht.
Es gibt einige Personen in der WKSDA, die absolut eine politische Überzeugung haben, die sie von ihrem Beruf nicht trennen können. Und es gibt ja auch zahlreiche Mitglieder der WKSDA, die ein Parteibuch haben, beziehungsweise die ganz einer politischen Partei zuzuordnen sind und das auch ganz offen aussprechen. Also schon bei der Causa Pilnacek, wie der Sektionschef Pilnacek abgehört wurde, ohne dass er das wusste und diese Tonbänder dann rausgespielt waren, muss man ehrlich sagen, das ist ein Kündigungsgrund, auch nach Beamtendienst.
Aber jetzt noch einmal, ich weiß schon, ihr seid alles Unschuldige. Die Welt besteht im Übrigen immer nur aus Unschuldigen.
Also ich bin sehr unschuldig, möchte ich jetzt mal festhalten.
Du machst auch auf mich immer einen sehr unschuldigen Eindruck. Ja? So, aber der Herr Pilnacek war auch nicht unschuldig.
Ja, aber du kannst trotzdem nicht als Beamter deinen Vorgesetzten heimlich aufnehmen.
Ja, aber entschuldige, ich war ja selbst 5 Jahre lang im Justizausschuss. Du wirst es nicht glauben, ich war als Parlamentarier, als Nichtjurist war ich Justizsprecher des BZÖ.
Gab es niemand anderen?
Nein, ich war der Justizopfersprecher quasi.
So.
Ja, wir haben ja nur so Carbones gehabt, die wir vertreten haben müssen. So. Also, jetzt nur einmal. Der Herr Pilnacek war ja alles andere als ein objektiver Sektionschef. So, Das heißt, er hat natürlich dort die Drecksarbeit auch für die ÖVP gemacht. Wer kann Sebastian vorbereiten? Erinnere dich an diesen Satz. Wenn der Sektionschef Strafrechtsbehörde. Wie?
Ich glaub,
oder Gernot, wer kann Gernot vorbereiten? Also ein Sektionschef einer Strafrechtsbehörde, der an seiner eigenen Staatsanwaltschaft vorbei, der gegenüber eher weisungsberechtigt
aber
ist.
Aber was besagt
am Beschuldigten Tat? Erklärt, er will den Beschuldigten vorbereiten.
Nein, das hat er ja nicht, das stimmt nicht. Wer? Na, offenbar nicht er.
Hallo, ein Sektionschef des Justizministeriums braucht sich keine Gedanken machen, durch wen ein Beschuldigter der ÖVP vorbereitet wird.
Dieses von dir besagte SMS ging damals an den Clemens Niedrist, dem früheren Kabinettschef von Brandstätter im Justizministerium, dass sich jetzt der Sektionschef und der langjährige Kabinettschef prinzipiell einmal kennen und in freundschaftlichem Kontakt stehen, wird ja in keiner Partei der Welt und in keinem Ministerium was sein, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Der Wahnsinn, dass die Sektionschefs und der Kabinettschef, die kennen sich. Also
ja, aber was hat der Strafrechtssektionschef bei einer Einvernahme eines Politikers zu tun, wenn er
also
weisungsberechtigt
ist? Wer kann ihn vorbereiten?
Nein, er war grammatikalisch.
Wer vorbereitet? Ich bereite ihn vor, oder ich helfe euch, ihn vorzubereiten.
Ja, nein, aber da siehst du, dass es eine unzulässige Verquickung zwischen Angeklagten und Täter gibt. Vermeintlichen Täter.
Also da würde ich jetzt auch in keiner Partei so genau zuschauen, wer damit
worüber
redet.
Kann man abschließend noch für diesen ersten Teil vielleicht kurz zu der Verfahrensdauer. 4 Jahre hat das jetzt gedauert, seit der Beschuldigtenstatus über Sebastian Kurz verhängt wurde. Jetzt kann man sagen, verglichen mit Karl-Heinz Grasser ging es ja eh relativ schnell, aber ist natürlich schon ein Wahnsinn für so ein Verfahren und ist ja nur eines von ganz vielen Verfahren, du hast Josef Böll angesprochen, die sich extrem in die Länge gezogen haben. Ist das nicht ein prinzipielles Problem, dass wir einfach keine maximale Höhe bei der Verfahrensdauer haben in Österreich?
Es ist ein Riesenproblem und man muss auch ehrlich sagen, worum geht es denn bei diesem Verfahren? Da geht es um eine falsche Zeugenaussage vor einem Urschuss und der Urschuss ist ja verfahrensrechtlich ein relativ rechtsleerer Raum, weil der ja auch nie dafür gedacht war, dass er ähnlich wie ein Prozess eine genaue Verfahrensordnung hat. Weil früher waren diese Urschüsse wirklich da, um das Parlament zu informieren. Und dort hat man geantwortet und hat man gefragt. Diese Unsitte, dass man da permanent auf diese Falschaussagen in den Urschüssen hinwirkt, die gibt es ja erst, ich würde sagen, seit 3 oder 4 Jahren. Und durch diese sehr legere Verfahrensordnung im Urschuss geht das natürlich relativ leicht. Was ich damit sagen möchte, das ist ja kein Delikt von großer Schwere. Sei mal nicht böse.
Entschuldige, falsche Zeugenaussage ist jetzt nix.
Na Moment.
Wenn du unter Wahrheitspflicht stehst. Okay?
Ja, aber
es hat ja heute eine Verurteilung.
Es gibt keine Vereidigung vor einem Urschuss. Gibt es nicht.
Naja, aber
du weißt schon, dass man bei einer Zeugenaussage differenziert. Man ist ein Zeuge vereidigt, ist ein Zeuge nicht vereidigt. Ja. Und danach, erst wenn ein Zeuge tatsächlich vereidigt ist, ist diese Sache strafbar.
Aber,
das gibt es ja alles nicht vom Urschuss.
Aber Achtung, wenn in der Verfahrensordnung und der Verfahrensanwalt darauf hinweist, vor Eingang der Sitzung und der Ausschussvorsitzende, sie stehen unter Wahrheitspflicht und dass jedes Kleinkind in dem Land weiß und dann sie am Ende herausreden, naja, wenn ich wusste, dass ich die Wahrheit rede.
Der Urschuss ist kein Gericht. Das muss man schon sagen.
Nein, aber der Urschuss ist dazu da, eine politische Verantwortung festzumachen. Aber und wenn sie, da bin ich jetzt sehr sensibel, und wenn sich die Abgeordneten nicht darauf verlassen können, die realen Fakten als Kontrollorgan, die realen Fakten und die Wahrheit der Regierungsmitglieder überliefert zu bekommen, dann schafft sich das Parlament.
Wobei, das ist skurril, ist es schon, weil die Abgeordneten können ja lügen, was das Zeug hält und stehen selber.
Die können lügen.
Und die Zeugen dürfen es nicht.
Diese Fragen, die du im Urschuss.
In dem Moment, wo ein Abgeordneter vor dem Untersuchungsausschuss steht, und es gibt ja Abgeordnete, die auch.
Die sind noch immer immun.
Nein.
Muss die Immunität aufgehoben werden?
Ja, nein, aber sie können lügen. Sie lügen und werden dann wegen falscher Zeugenaussage belangt.
Wenn die Immunität aufgehoben wird.
Die Immunität wird in dem Fall aufgehoben, weil es nichts mit der politischen Arbeit zu tun hat. Also wir haben in der Realverfassung, liegt zwar in Österreich jeder Politiker, da brauchen wir nicht reden, aber gesetzlich ist es noch immer nicht festgelegt, dass jeder Politiker
solche lebt. Fragen, wie du zum Beispiel im Urschuss hast, und ich war ja schon selber dort, also ich habe das ja auch schon...
Weil ihr alle mit der Moral in Konflikt kommt. Mir ist das noch nie passiert.
Möchtest jetzt, du jetzt unterstellen, dass jeder Mensch, der jemals in einem Urschuss war, mit der Moral in Konflikt.
Du, ich sag immer, wo Rauch ist auch Feuer, sag ich immer.
Ja, genau.
Warum erwischst du immer die schwarze Partie? weil ihr in einem Parteiprogramm Lügenstempel drin habt. Also,
Gerald,
Paragraph 1, Paragraph 2, Paragraph 3.
Was mit der Partei passiert, das möchte ich gar nicht wissen, weil die kommen gar nicht. Da ist der Urschuss noch das geringste Problem, ehrlicherweise. Aber was ich vorher noch sagen wollte, der Unterschied zu einem Gerichtsverfahren ist, dass dort ja manche Fragen nicht zugelassen werden. Eine Suggestivfrage, beziehungsweise eine Frage, wo du Ausführungen triffst und dann nur mal Ja oder Nein die entsprechende Auskunftsperson zu antworten hat, die werden, sind ja nicht zulässig, weder in einem Strafverfahren noch in einem Zivilverfahren. Das ist aber im Urschuss sehr wohl zulässig. Du kannst doch jemanden permanent mit neuen Beweisen konfrontieren, die noch nicht im Akt sind. Das geht in einem Strafverfahren ja auch nicht. Also wie dort gefragt wird, ist schon was ganz anderes wie in einem Gerichtsverfahren.
Gut, machen wir eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir weiter über Sebastian Kurz und auch die Frage, was hat das denn für politische Auswirkungen, dieser Freispruch heute, und ebnet das den Weg für ein mögliches Polit-Comeback von Sebastian Kurz. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Willkommen zu unserem Duell mit Eva Schütz und Gerald Groß. Eva, wir haben jetzt ein bisschen über die rechtliche, die juristische Komponente dieses Urteils gesprochen. Jetzt sprechen wir über die politische Auswirkung oder die politischen Auswirkungen. Ebnet das jetzt deiner Meinung nach den Weg für ein mögliches politisches Comeback von Sebastian Kurz?
Wenn er es möchte, wahrscheinlich schon, weil man kann jetzt wirklich sagen, er ist da freigesprochen worden. Es gab ja unfassbar viele Medienberichte im Laufe dieses Verfahrens, fast 8000 Medienberichte in österreichischen Medien, 1500 in ausländischen Medien, wo man ihn jetzt eigentlich über Jahre hindurch mit Vorwürfen konfrontiert hat. Und natürlich ist das jetzt ein Riesensieg für ihn, wenn er sagen kann, das war eigentlich alles nicht richtig. Auf der anderen Seite, diese Jahre haben natürlich auch die Spuren hinterlassen. Und es ist ein bisschen das Perfide an dem System, dass egal, ob es dann freigesprochen wirst oder nicht, dass man das einfach den Menschen so indoktriniert hat, dass das am Ende vielleicht gar nicht so zählt. Also eigentlich ist schon dieser Prozess die Verurteilung per se. Jetzt kann er natürlich sagen, Freispruch, und die Türen und Tore wären schon offen, dass er irgendwann ein politisches Comeback startet. Ob er das möchte, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, jetzt ist er mal froh, dass er aus dem Ganzen heraus ist, und ob er da noch einmal hinein möchte, da bin ich mir nicht so sicher. Und außerdem, glaube ich, hat sich ja die WKS da überlegt, sich ja schon nach dem großartigen letzten Auftritt, der jetzt mit einem Freispruch geendet hat, wie man gleich ins nächste Fettnäpfchen hüpfen kann. Mittlerweile sind wir jetzt dann bei der Inseraten-Korruptionsaffäre. Was wird ihm dort vorgeworfen? Dort wird ihm vorgeworfen eine Bestimmungstäterschaft, also dass er mal unmittelbar was getan hätte. Das ist ihm sowieso nicht nachzuweisen. Und Zeuge für diese Bestimmungstäterschaft ist Thomas Schmidt, den die Frau Zadic ja noch in der letzten Woche ihres Daseins als Justizministerin zum Kronzeugen gemacht hat. Also ich glaube, es geht vielleicht sogar noch lustig weiter, die WKS. Der SDA erblödet sich ja nicht mit noch so absurden juristischen Konstruktionen zu versuchen, dass man den halt einfach politisch in Schach hält. Und da gebe ich dir vollkommen recht, halt um eine politische Konfrontation, weil ob jetzt Sebastian Kurz gegen einen Herbert Kickl erfolgreich wäre oder nicht, das sei wirklich dahingestellt zurzeit. Aber der politischen Konfrontation möchte man sich irgendwie nicht stellen und auch schon gar nicht sozusagen die SPÖ, die sich denkt,
politisch,
gut, den brauchen wir wirklich
nicht. Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich.
Sag's, Gerald.
Musst du tapfer sein und stark sein.
Sag's, Gerald.
Politisch spielt er keine Rolle mehr. Wenn er morgen antritt, als Spitzenkandidat der Liste Kurz oder der ÖVP, macht er, wenn er der Liste Kurz ist, macht er 10%, als ÖVP-Spitzenkandidat macht er 20%. Da können auch deine türkis hübsch lackierten Fingernägel nichts daran
ändern. Das ist Azurblau, aber ich bin auch kein
FPÖ-Mitglied. Die du heute zur Feier des Tages angelegt hast, weil du wahrscheinlich, weiß ich nicht, die große Siegesfeier ausrichten musstest, ja, am Platz der Freiheit.
Na, wenn, dann würde sie noch kommen.
So,
also, und wie gesagt,
ja.
Keine Sorge,
die Renaissance ist nicht da. Also, erster
Punkt. Du glaubst nicht an ein Polit-Comeback, heißt das, oder wie?
Nein, ich glaube, dass er ein Polit-Comeback will. Natürlich, er streut ja auch ständig die Gerüchte, dass er zurückkommen könnte. Das ist noch Mondphase. Wenn Vollmond ist, steht in der Zeitung, Kurz kommt zurück. Wenn Halbmond ist, dann, weiß ich nicht, fliegt er nach Istanbul wieder in sein Reich des Nahen Ostens. So. Und wenn Mond Finsternis ist, dann taucht der Herr Stocker wieder auf. Das ist eine Mondphasenpartei mittlerweile. Das sind wie die Werwölfe. Kannst nach dem Mond richten. So, also irgendwie. natürlich will er zurück. Ja, nur noch einmal, er ist seit 5 Jahren nicht mehr da. Es interessiert keinen Menschen mehr, ob er zurückkommt oder nicht. Und wenn er in eine direkte Konfrontation mit dem Herrn Kickl geht, dann hat der Herr Kickl 36% und der Herr Kurz als Listengründer 10%
das heißt,
und
glaubst,
als ÖVP-Chef
20%. Keine Chance gegen Herbert Kickl?
Nein, die Zeit, ich sag dir ganz ehrlich, jede Zeit hat ihre eigenen Player. Und er hatte ein Zeitfenster, im Übrigen ein gigantisches Zeitfenster. Die Grünen haben ihm den Gar ausgemacht, im Übrigen auch seine eigene Partei. Da hat es in seiner eigenen Partei nur Leute gegeben, die sich gefreut haben, dass er gehen hat müssen. Ja? So, und das Zeitfenster hat sich geschlossen. Und ich glaube auch, muss ich auch sagen, ich weiß es nicht. Möglicherweise öffnet sich dieses Zeitfenster wieder. Das möchte ich nicht beurteilen, aber derzeit ist es zu.
Öffnet sich das Zeitfenster wieder und glaubst du, hätte ein Sebastian Kurz in einer Wahlkonfrontation mit einem Herbert Kickl eine Chance? Oder ist der Herbert Kickl, wie es ja derzeit alle Umfragen auch voraussagen, einfach so weit vorne, dass der uneinholbar ist?
Gut, der Herbert Kickl hat jetzt natürlich wenig direkte Konkurrenz, weil Andreas Babler, muss man ehrlich sagen, dem ist er vielleicht, der ist ihm intellektuell vielleicht doch unterlegen. Und Christian Stocker ist
aber schon nett gesagt.
Ich habe mich bemüht. Ich versuche das immer elegant aus.
Sag einfach geistig obdachlos. Ja? Das weiß ich, was du gemeint hast.
Und Christian Stocker macht das jetzt zwar mit viel Ruhe, aber ist natürlich nicht der Prototyp, den man in einen Wahlkampf schickt. Also da hat Herbert Kickl, muss man sagen, da kämpft er jetzt auf relativ gesicherten Terrain. Man kann überhaupt nicht sagen, was passiert, wenn sich auch dieses politische Umfeld wieder ändern würde. Es könnte ja sein, dass die SPÖ einmal zu Sinnen kommt und wieder einen pragmatisch gemäßigten Kandidaten, der vielleicht auch über eine Schulausbildung, die über die Hauptschule hinausgeht, ins Rennen schickt und
dass die ÖVP... Du tust dem Babler Unrecht, er hat auch die Tanzschule absolviert.
Du auch?
Ja,
natürlich. Ich auch. Aber ich habe sehr oft gefehlt und das merkt man jetzt ganz stark.
Sogenannte Tanzschulmatura.
Nein, wirklich.
Ja, aber ich habe nicht aufgehört mit der Tanzschule, ich habe weitergelernt. Beim Babler war dann zu Ende.
Kommen wir von der Tanzschule zurück. Also hätte, glaubst du, Sebastian Kurz eine Chance gegen Herbert Kickl?
Ich glaube, da muss man das Momentum anschauen, was dann auch wieder für eine Zeit ist. Jetzt haben wir eine Regierung, die sich zwar irgendwie bemüht, den Streit zu vermeiden, aber keine Aufbruchsstimmung erzeugt und halt die großen Themen bezüglich Reformen, vor allem Standort, Lohnnebenkosten, Energiekosten etc., hat man das Gefühl, da ist noch nicht wahnsinnig viel Schwung drinnen. Vielleicht kommt er noch, bis jetzt war er noch nicht da. Und Herbert Kickl, der halt jetzt, verschuldet oder nicht verschuldet, wieder 5 Jahre auf der Oppositionsbank sitzt. Und in 5 Jahren kann es nicht sein, es kann sich auch die Themenlage drehen, es kann das Migrationsthema in 5 Jahren vielleicht nicht mehr so das Dominierende sein, wie es in den letzten 5 Jahren der Fall war.
Das verbessert sich alles, natürlich.
Wie gesagt, 5 Jahre sind eine lange Zeit. Es kann sein, dass Herbert Kickl parteiintern nicht mehr diese Vormachtstellung hat, die er jetzt hat.
Also man muss, glaube ich, das kann ein Komet vom Himmel fallen.
Ja, auch ein Pflaster.
Ich würde mich als ÖVP nicht darauf verlassen, dass ein Komet vom Himmel fällt. Und ich würde mich eher darauf verlassen, dass es die letzten Jahre tendenziell für die Österreichische Volkspartei immer schlechter geworden ist. Und diese ÖVP auch gemeint hat, dass der Karl Nehammer mit verbundenen Augen den Herbert Kickl schlagen würde.
Ja, das war
wo dann die Geschichte recht gegeben hat. Und wenn wir jetzt den buddhistischen Mönch aus Wiener Neustadt uns anschauen. Ich meine, optisch schaut er ja wirklich aus wie Buddha, ja, aber für ganz kräftige Kerle würde ich fast sagen. Ja. So, dann möchte ich dir nur bei der Gelegenheit auch eines sagen. Der erinnert mich eher an den Olaf Scholz. Und wo die Sozialdemokratie mit dem Olaf Scholz bei ca. 14% gelandet ist, gut, am Ende des Tages,
bei der nächsten Wahl,
das möchte ich dir auch sagen. Mag sein, aber wer soll ihn dann antreten?
Also wenn der
Der Hartmannsdorfer.
Also meinst du
den packe ich zum Frühstück. Statt 2 weiche Eier nehme ich den Hartmannsdorfer. Der ist auch intellektuell beleckt, ja, wie 3 Meter Feldweg. Also jetzt einmal wirklich ernsthaft. Die ÖVP ist personalpolitisch am Ende. Und im Rucksack hat sie, das möchte ich da auch sagen, das sinnloseste Steuerpaket, das Sie jetzt gerade beschließen, und zwar jeder Einzelne, der dort in der Regierung jetzt dabei ist, hat ja mitgemacht, macht ja dort mit, Einstimmigkeitsprinzip im Ministerrat. Da kann sich keiner 2, 3 Jahre ausschleifen und sagen, ich war nie dabei, ich kann mich nicht erinnern, es war nur das Pferd, das mitgeschrieben
hat. Aber ich glaube, man darf nicht automatisch, das ist nicht automatisch die Konsequenz, dass die FPÖ da ewig in den Himmel wächst, weil Tatsache ist schon, ja, jetzt versucht man es mit dem U-Ausschuss und so weiter, du musst ja auch deine politische Aktivität als Oppositionspartei hochhalten und es fragen sich natürlich schon viele Leute, die sagen, jetzt haben wir mal die FPÖ gewählt, jetzt ist er wieder nicht Kanzler.
Ja, also, Ja, mach da keine Sorgen um die FPÖ-Wähler.
Ich schaue einfach den Sebastian an, wenn ich schlafen gehe.
Wenn du aber willst, kriegst du ein Büttel von mir auch, das kannst du aufs Nachtkastel stellen, vielleicht schlafst du dann besser. Aber jetzt sage ich da Folgendes.
Ich weiß nicht, ob man mit einem Bild von dir am Nachtkastel besser schläft.
So ist es geben. So, zurück. Schau. Das, was die FPÖ immer am besten konnte und am meisten gewachsen ist, war in der Opposition.
Ja, aber sie ist ja auch immer nur in der Opposition, weil sie es ja irgendwie nicht schafft, in eine Regierung zu
kommen. Drei Regierungsbeteiligungen.
Ja, aber die waren nicht lange.
Und eine Ibiza, das war ja der entscheidende Fehler des Herrn Kurz. Das war ja der entscheidende Fehler.
Ja, aber verursacht hat schon...
Wenn wir jetzt schon beim Herrn Kurz sind und seiner politischen Weitsicht, okay? Hat der Ibiza zum Anlass genommen, eine gut gehende Regierung zu sprengen. Nur wegen dem Herrn Strache. Er hätte mit dem Herrn Hofer und mit dem Herrn Kickl sofort weitermachen können. Was macht er? Auf Geheiß von der St. Hanni aus St. Blöden, ja, sprengt er die Regierung.
Aber heute sagst du nicht Hexe, das finde ich mal freundlich.
Du, weißt du, Walpurgisnacht kommt sicher früher oder später. Also, sprengt er die Regierung in die Luft. Geht mit den Grünen in ein Koalitionsbett. Ja, wer sich mit Hunden ins Bett legt, was die Flöhe. Die Grünen schneiden ihm dann im Justizministerium die Gurgel durch. Die WKStA ist grün, rot-grün. Die Justizministerin war grün. Im Übrigen auch Kronzeugenregelung Thomas Schmidt. Das soll politische Weitsicht von einem politischen Denker sein.
Na ja, gut, das war sicher sein größter politischer
Denker im Nachhinein. Das ist ja politischer Lehrgang für Bürgermeisterkandidaten in Minimundus. Wenn der nochmal antreten will, kann er als Lokomotivführer bei der Lilliputbahn anfangen.
Mit den Grünen geht er in keine Koalition mehr, das hat er zumindest ausgelegt.
Nein, ich glaube auch.
Aber er kann ja jetzt einwechseln.
Das Justizministerium mehr zu geben, war natürlich...
Er kann ja, die ÖVP hat ja heute sich bereits beschränkt auf zwei Sätze, das ist sogar ein Punkt dazwischen gewesen. Wir danken Sebastian Kurz, wir haben immer an ihn geglaubt, ja. Das heißt, das ist eine freudige Erwartung. Er kann ja den Herrn Stocker ablösen.
Aber das sofort. Ist ein guter Abschluss. Kommen wir
mit dem Herrn Babler Koalition.
Kommen wir zum Ende dieser Runde.
Das war spannend,
schon,
oder?
Das war schon auffällig.
Er soll sich genug Parfüm mitnehmen.
Das ist ein sehr kurzes Statement sicher. Der ÖVP. Ich meine, das weißt du ja von allen hier am Tisch am besten. In der ÖVP gibt es ja nicht nur Freunde des Sebastian Kurz.
Nein, gar nicht.
Ist es überhaupt realistisch, dass er in der ÖVP zurückkehrt? Oder ist vielleicht sogar die realistischere Variante, dass er mit einer eigenen Liste antritt?
Das ist die Frage, ob er das möchte, weil natürlich die Chance mit einer eigenen Liste, also sowas aufzubauen, erfordert zumindest wahnsinnig viel Arbeit und wahnsinnig viel Organisation. Aber dass der Sebastian Kurz in der ÖVP nicht nur Freunde hat, das ist eh ganz klar, weil was er gemacht hat, sozusagen wie er Spitzenkandidat war, ÖVP-Parteiobmann und dann auch Kanzler war, dass er diese sehr zersplitterte Partei halt auch mit einer gewissen Strenge oder Härte sozusagen zusammengefasst hat und dass er schon da eine Hierarchie aufgebaut hat, dass halt nicht jeder irgendwas sagt und jeder irgendwas macht und jeder Bund seine Interessen wahrnimmt. Das war mit Sebastian Kurz am Höhepunkt seiner Macht einfach einmal vorbei und da gab es sicher einige, die sich dann ihren eigenen Machtbereich beschnitten gefühlt haben und die, das ist ja auch bei den Landeshauptleuten oft so, wie viel Wert legen die drauf, dass der Bundeskanzler von der eigenen Partei ist? Ja, schon, aber ihr größtes Ansatz Sinnen ist es meistens nicht, weil deutlich einfacher ist es ja gegen einen Kanzler zu versuchen, die Macht im entsprechenden Bundesland auszubauen.
Aber du meinst trotzdem, wenn er zurückkommt, dann eher in der ÖVP, weil einfach der Apparat da ist und weil natürlich seine Chance, theoretisch Erster zu werden mit der ÖVP, sicher deutlich größer ist als mit einer Liste.
Wenn sich die ÖVP wieder dazu durchringen sollte, dass man versucht, wieder für den Wirtschaftsstandort was zu tun, die Lohnnebenkosten zu senken, für die Unternehmer was zu tun und das mit mehr Vehemenz, als man das jetzt tut und in der Migrationspolitik einen relativ harten Kurs zu fahren, dann würde er inhaltlich dem Profil wieder entsprechen, so wie man das jetzt in den letzten Jahren getan hat, wo man ja mit den Grünen eine Art, keine Ahnung was, gemacht hat, also wirtschaftsfreundlich war es eher nicht so sehr, dann würde er da nicht in Frage kommen.
Was glaubst du abschließend noch? Eigene Liste ist eine Option?
Ja, so ist eine Option. Also ich glaube, er will, ja, dem ist ja fad, dem ist ja stinkfad in Wahrheit. Außerdem hat er gewaltige offene Rechnungen. Er möchte sie jedem noch einmal zeigen. Das treibt ihn sicherlich an. Eva Schütz hat bereits in ihrem kurzen Wortbeitrag 7-mal, habe ich mitgezählt, von Wenn gesprochen. Das ist immer eine gefährliche Drohung, wenn sie von Wenn spricht. So vor allem für den Herrn Stocker und den Rest der Raselbande in der ÖVP. Das heißt, wahrscheinlich gibt es da schon entsprechende Pläne. Er wollte ja vor 4 Monaten, das wusste jeder, er hat sich angeboten, wieder zurückzukommen. Er wollte ja selbst Vizekanzler unter Herbert Kickl werden. wenn das gegangen wäre. Wäre ja alles.
Naja, wenn er wollen hätte, wäre es jetzt.
Nein, also wäre er nicht, weil der Herr Matle, der Eischläger aus Tirol, und der Herr Stelzen die Kerzen ausblasen haben.
Ich glaube nicht, dass der Herr Matle aus Tirol das hätte verhindern können.
Naja, soweit ist ja aber mittlerweile die ÖVP, ja, dass es der Herr Matle in Tirol mittlerweile macht. Das ist ja das Hauptproblem. Das ist ja das Problem.
Wahnsinnig großartig.
Der Herr Wirtschaftskammerpräsident Mahrer hatte genug Kraft, dass er den Herrn Nehammer umschneidet, aber er hatte keine Kraft mehr, dass er den Herrn Kurz installiert. Das ist verreckt auf halber Strecke. Entschuldige, willst du mir jetzt widersprechen?
Nein, ja,
willst,
ja,
nein, doch, willst doch, du nicht? Nein. Du stehst jetzt unter Wahrheitspflicht. Ja? Du kannst nicht widersprechen. Du weißt ganz genau, dass es so war. Und wenn einmal die Hanni aus St. Blöden hatte die Kraft, ihn wieder zurückzuholen. Weil der Herr Stelzer hat gesagt, schleicht ihn, wir wollen ihn nicht mehr sehen. Und der Herr Matle, wir wollen die ganze Krise
machen. Was machst du denn immer mit dem Herrn Matle? Der ist ja völlig irrelevant.
Ja, weil er mittlerweile dort die Schatten so tief steht, dass die Zwerge lange
schlafen. Das hat mein Lateinprofessor mir gesagt.
Lass mal die Eva ausführen, warum hat es damals nicht funktioniert?
Ich glaube, es hat damals nicht funktioniert, weil man diese Bedingungen oder diese Loyalität, die er sich erwartet hätte, und auch die Möglichkeit für ihn, dass er diese ÖVP, so wie er das möchte, wieder nach vorne bringt, den Spielraum hat man ihm nicht eingeräumt in der Form. Und dann hat er gesagt, okay, bevor ich das mache, wovon ich nicht glaube, dass es Erfolg haben kann, lasse ich es einfach sein. Und so.
Ja, Folgendes. Der Herr Kurz tritt zurück. Das Ergebnis heißt Schallenberg. Frage einmal, was macht der im Übrigen? Botschaft in Sibirien. Und dann der Herr Nehammer. So, Kurz kommt nicht. Wer kommt statt ihm? Stocker? Ich meine, wenn du jedes Mal dein Name genannt wirst, wenn sich diese Republik und der Zustand der ÖVP massiv verschlechtert, ja, dann ist das ja gefährliche Drohung, wenn er zum dritten Mal den Anlauf nimmt. Ja,
wen würdest du als nächstes sehen dann, nach Stocker?
Was? Es gibt genug Trotteln. Es steht jeden Tag ein Trottel auf, du musst ihn nur finden. Das ist die Devise der ÖVP.
Gut. Wir machen noch einmal eine ganz kurze Werbepause.
Naja,
kommen wir zurück.
Willst du da wieder sprechen?
Dritten Teil.
Es ist eine generelle Lebensweisheit.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem dritten Teil mit Eva Schütz und Gerald Gross. Wir sprechen jetzt über ein ganz anderes Thema. Wir sprechen über JJ, den Song Contest Sieger, und die Aufregung um seine Aussagen rund um Israel. Er hat unter anderem Israel ja auch mit Russland gleichgesetzt, hat zu einer, muss man sagen, Schwall der Empörung geführt. Zu Recht, deiner Meinung nach?
Also die Eva Schütz und ich sind vorigen Montag da gesessen und haben uns beide mehr oder weniger darüber gefreut, dass Österreich den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Ich persönlich bin kein großer Fan des Eurovision Song Contest, also kein Verfolger, der das leidenschaftlich beobachtet. Habe ihm aber aus ganzem Herzen gratuliert und habe gesagt, ja, die künstlerische Leistung war da. Habe auch erklärt, in was für einer Tradition er singt, das Countertenor alles. Umso mehr war ich dann überrascht, um nicht zu sagen entsetzt, dass der Bur, anstatt dass er singt, plötzlich seine geopolitischen Äußerungen eines Außenministers gleich oder eines Friedensnobelpreisträgers zum Besten gibt und dabei behauptet, dass Israel ein Kriegstreiber wie Russland ist, also ein Angriffskrieger ist. Erster Punkt, entscheidender geschichtlicher, historischer Fehler. Zweiter Punkt, Israel ausgeschlossen gehört. Und die zweite, die hinter ihm war, im Übrigen eine Überlebende des Hamas. Terrors war, wo mehr als 1000 Menschen ihr Leben lassen mussten im Oktober 2023. Der dritte entscheidende Punkt dann kommt, dass er keinen einzigen Satz dazu gesagt hat, dass die Hamas mehr als 1000 Israelis umgebracht hat. Im Übrigen Juden, Christen und Araber und Muslime, die in Israel zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt waren. Und der vierte entscheidende Punkt, den er weggelassen hat, ist, dass die Hamas, eine Terrororganisation, noch immer mehr als 50 israelische Geiseln hält. Und der Herr Netanyahu, man kann denken über ihn, was man immer will und ihn auch politisch beurteilen, nichts anderes tut, als A, sich, in Verantwortung für sein Land alles daran zu setzen, dass es die Hamas in Zukunft nicht mehr gibt. Und zwar kein einzig mehr, der es im Namen der Hamas morden oder schlachten könnte. Und in weiterer Folge die Geiseln freizubringen. Dass das gerade der Cece macht, der noch ein paar Tage vorher von Vielfalt gesprochen hat. Und er sagt, ich habe ja gar nicht gewusst, dass dieser Eurovision Song Contest so eine politische Veranstaltung ist. Er hat nicht mehr über seinen Gesang geredet, sondern dass er divers ist, homosexuell ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass das Deutschland sucht den besten Homosexuellen. Oder Ken für Arme oder was.
Non-binär,
also, oder non-binär oder was auch immer. Also ich wusste nicht, dass das so eine Bedeutung hat. Ich habe wirklich geglaubt, das ist ein Gesangswettbewerb. Jetzt komme ich drauf. auf, du musst dort mindestens das und das und das und das sein, gegen Israel sein, ein bisschen schwul sein, Frauenkleider tragen, an Bord tragen und alles drum und dran. Nein, weißt du was? Ich, schwul bin ich, ich ziehe mir jetzt ein Kladel an und nächstes Mal mache ich den Song Contest und pick mir so an Bord auf. So, aber weißt du was? Es gibt einen alten Spruch und damit komme ich zum Schluss, wer drängt schon. Bert Brecht, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Es entsetzt mich, dass ein 24-jähriger Bursch, der von sich selbst behauptet, homosexuell zu sein, für jene Wort ergreift, die ihn binnen von zwei Minuten, wenn er im Gazastreifen oder in Katar oder im Oman irgendwo seine Sexualität klar und deutlich äußern würde, in zwei Minuten nockert deren und verkehrt am Baukran aufhängen. Ja. Und das ausgerechnet die ganze woke Regenbogenpartie, die in einem der 56 islamistischen und muslimischen Staaten keine Minuten überleben würde, eingesperrt werden, gesteinigt werden, zerschlagen, gefedert. Das ausgerechnet die sagen, Kurs für Palestine! Ja, da schaust du mal an Queeren. Da sage ich, soll sie eine Regenbogenfahne hintern reinstecken, nockert einmal über den Hauptplatz auf Gaza rennen. Wenn er es mehr als zwei Minuten schafft, dann entschuldige ich mich bei ihm.
Ja, das muss dann nicht mehr, glaube ich, ehrlich gesagt.
Nein, weil dann bleibt von ihm nichts mehr über. Der wird geredet.
Wie siehst du das, was er da gesagt hat? Hat er sich entzaubert damit als Song Contest-Sieger?
Er hat sich
ungebildeter junger Mensch. Diana McLeod hat gesagt, er braucht einfach mal eine Geschichtslektion.
Ja, ich glaube, es trifft beides zu. Er hat es ja bis zu dem Sieg vom Song Contest, finde ich, eigentlich recht gut gemacht. Hat jetzt im Gegensatz zu Conchita Wurst seine Sexualität. Ich glaube, er ist non-binär, nicht homosexuell.
Nein, er hat gesagt, dass er irgendwo einen Freund hat, einen jungen Kerl.
Ja, aber er ist keinem Geschlecht irgendwie zuordnenbar. Alles gut, aber er hat das eigentlich nicht wirklich.
Was heißt, er ist keinem Geschlecht zuordnenbar?
Non-binär. Also männlich oder weiblich wäre binär, dann entscheidest du dich, bist du heterosexuell oder homosexuell, aber genau, richtig. Ja.
Dann hat er aber ein größeres Problem.
Wie auch immer, auf jeden Fall. Er hat
Das ist fies.
Er hat auf jeden Fall seine ganze Sexualität.
Ich möchte mich vor der Medienbehörde distanzieren vom Moderator.
Ich distanziere mich selber davon, aber ein blödes Statement, bitte.
Er hat auf jeden Fall seine ganze Sexualität, was auch immer er ist, nicht zum Thema gemacht. Er hat dort gesungen in einer langen Tradition des Barock und eigentlich war man mit ihm ganz zufrieden. Er hat dort gewonnen und wir haben ja uns ihn noch gelobt und gesagt, gut, das ist eine extrem queere Veranstaltung, das ist die queer Community, aber der JJ ist dort eigentlich durchgekommen.
Weil er eine künstlerische Leistung gebracht hat.
Besonders zu thematisieren. So, dann geht der Bub raus und lässt sich vorher noch mit allen Politikern dieser Republik fotografieren. Der Herr Babler, der geht sogar zum Flugzeug und der Herr Stocker und die Frau Meindl-Reisinger und alle umarmen und es gibt Selfies aller Art. Also er hat richtig viel populistische Popularität gewonnen, alle glauben, ein bisschen mitnaschen zu können von seinem Song-Contest rum. Und dann geht er raus und sagt so etwas wie Israel ist mit Russland zu vergleichen, man soll sie vom Song-Contest ausschließen. Da habe ich mir noch gedacht, der ist irgendwie 23 oder 24, Geschichtsbildung nicht so groß und offenbar schlecht beraten ist nicht besonders gescheit, ne? und schlecht. Aber anstatt, dass er sich dann in der Stunde zwei distanziert und sagt, Moment, das war ein Fehler, es tut mir leid. Es ist definitiv genau umgekehrt und so absolut nicht gemeint, tut er das auch nicht, sondern spielt das weiter. Und da kommen wir dann zu dem Thema dieser ganzen queeren Community, die ja dieses Problem hat, das die Linken generell haben, nämlich dass sie ja eigentlich eine Kultur verteidigen, die muslimische Kultur, in dem Fall die Hamas, die ganz extrem gegen ihre Werte stehen. Die stehen gegen Gleichberechtigung, die stehen gegen Homosexualität.
Darf ich dir was sagen? Die Linke, du hast vollkommen
recht. Wenn ich im Bikini heute durch Gaza gehe, wird mir auch nichts Gutes passieren. Genauso wahrscheinlich ein bisschen weniger wie dem JJ, der in eine Regenbogenfahne
was mich bei diesen linken Parteien und den ganzen progressiven Schwestern, non-binären, Regenbogen, Einhorn, Arsch, Fahnen, Steckern und ich weiß nicht was, alles ärgert. Soll ich dir das jetzt wirklich sagen?
Bitte.
Erster Punkt. Diese linke, progressive Ideologie ist über Jahrzehnte für Frauenrechte gestanden.
Ja,
okay?
Und das
heißt,
sehr glaubwürdig.
Feminismus, alle Schwarzer, Johanna Donner.
Ja.
Jetzt lassen Sie seit 10, 15 Jahren Leute herein, aus gewissen kulturfremden Kreisen, die Frauen steinigen, zwangsverheiraten wollen, ihnen den Führerschein ziehen, das Wahlrecht, zwangsbeschneiden wollen und verhüllen wollen. Die letzten drei Jahrzehnte sagen Sie, schwul, super, ja? Zipfelklatscher der Welt, vereinigt euch. Ja, darf ich sagen, bin selber homosexuell, also ich kann einmal per se nicht homophob sein, wie mir manche neuerdings unterstellen, braucht man nur meinen Mann fragen, also ich bin durchaus praktizierend und überzeugter noch immer, auch mit 48. So, aber jetzt bei der Gelegenheit. Zuerst erklären es alle, wir sind für die homosexuellen Rechte und dann holen sie die größten Gegner der Homosexuellen rein, dann holen sie jene rein, die in Berlin zum gleichen Wochenende einen Lehrer moppen, dass er in Krankenstand gehen muss, weil ein 12-jähriger muslimischer Bub dort sagt, hierher steht der Islam und beschimpft und bedroht den homosexuellen Lehrer. Dritter Punkt. Kein Konzentrationslager und keine Gedenkstätte der letzten Jahrzehnte war von den heuchlerischen Krokodilstränen der Linken sicher, bei den Jahrestagen der Vernichtung von Juden aufzutreten. Und jetzt haben sie verursacht, die größten Gegner des Judentums, die größten Antisemiten wieder herein zu projizieren, von Herrn Heinz Fischer beginnend, der das dann verteidigt, bis zu Cheche, der 15 Jahre lang in Dubai gelebt hat. Da brauchst du nur mal in Dubai eine Umfrage machen, was die Leute in Dubai von Israel halten. So, und das verstehe ich nicht. Diesen Selbsthass, den die einstigen Demokraten, die Menschenrechtskämpfer, die Feministen, die Vertreter der Homosexualität haben, dass ausgerechnet die immer für Bunt und Wokeness waren, nun in Wahrheit nicht für Vielfalt stehen, sondern für die dunkelrote Einfalt des Blutes der Opfer des Islamismus.
Nein, ist ein nicht aufzulösender Widerspruch und man muss es jetzt gar nicht bis zur Quiz.
Deswegen sage ich ja, schick die Söhne mal an.
Gibt einfach
100%. Hast du mal im Gazastreifen ein Schwulenlokal gesehen?
Nein.
Gibt es in einem von 56, Eva, gibt es in einem von 56 muslimischen Staaten einen homosexuellen Minister?
Nein, natürlich
nicht. Also steht in einem von 56 muslimischen Staaten die Homosexualität nicht im Strafgesetzbuch? Nein, überall.
Das Beste ist, glaube ich, 30 Jahre, das andere ist, dass man dich exekutiert. Aber ich verstehe nicht ganz, warum diese queere Community, wie gesagt, das ist wie Händeln für Kentucky Fried Chicken.
Das ist einfach. Auch ihr Eintreten gegen Antisemitismus. Irgendeiner hat es eh richtigerweise gesagt, ich weiß es nicht, der Vertreter der Kultusgemeinde, ich glaube, der Grazer oder der Wiener hat gesagt, die sind der Meinung, dass nur die toten Juden gute Juden sind. Dann gedenken sie ihnen. Aber wenn es um die Sicherheit von lebenden Juden geht, dann ist das
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eben, auch wenn man es im Thema Gleichberechtigung sieht und Gleichstellung von Mann und Frau, das ist da hat man in der Linken einfach noch nie eine Lösung gefunden, wie man diesen Clash auf der einen Seite für Frauenrecht, und das haben ja die Linken schon glaubhaft vertreten, das muss man sagen, 60er, 70er.
Ja, aber jetzt opfern sie.
Dafür steht auf der anderen Seite diese Willkommenskultur hereinlässt, die genau für das Gegenteil steht und das auch wirklich sehr, sehr direkt ausspricht, weil Gleichberechtigung, glaube ich, gibt es im Gazastreifen keine und Homosexuelle werden umgebracht. Also diesen Widerspruch kannst du nicht auflösen und das kostet aber, glaube ich, auch der Linken wirklich sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit, weil es einfach nicht vereinbar.
Eva Schütz, Gerhard Gross, vielen Dank. War eine spannende Diskussion. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter. Dann diskutieren hier übrigens gleich Robert Miesig und Heimo Leposchitz, ebenfalls zum Urteil oder beziehungsweise zum Freispruch von Sebastian Kurz. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause geht es hier weiter.